Einen schönen Sonntagmorgen euch. Ihr wundert euch, dass ich sitze, aber ich dachte, ich habe so Schmerzen im Knie. Wenn ich jetzt stehe, gucke ich so gequält, dass ihr euch nicht entspannen könnt. Und das wollte ich euch nicht antun, schon gar nicht bei dem Thema Tod und Sterben und Auferstehung. Das ist in sich schon eine Herausforderung. Also wundert euch nicht. Ich hoffe, das wird bald anders. Aber im Moment ist es leider so, dass ich Probleme habe. Okay. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist ja eine krasse Aussage. Wenn das ein Mensch sagt, der vor einem steht, der noch lebt, wie soll ich dem das glauben? Wir müssen uns mal zurückversetzen in die Zeit, in der Jesus das seinen Jüngern und den Leuten um sich herum gesagt hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und auch in den Kontext, wo er das gesagt hat. Wir wissen jetzt schon, das haben wir gerade schon gesungen, dass Auferstehung bewiesen ist durch die Auferstehung von Jesus von den Toten nach seiner Kreuzigung. Damals waren die Jünger ja noch live mit Jesus unterwegs und das alles war noch gar nicht passiert. Er hatte Freunde, viele Freunde, aber auch drei Leute, die mit ihm enger befreundet waren, Maria, Martha und Lazarus. Die hatte er sehr lieb. Und bei denen ist er anscheinend in Bethanien, so ungefähr 3 Kilometer von Jerusalem entfernt, immer wieder eingekehrt und hat mit denen seine Freundschaft gepflegt. Jetzt war es so, dass Lazarus schwer krank wurde. Und die Schwestern schicken nach Jesus, weil sie ihm zutrauen, dass er Lazarus heilen kann. Doch Jesus kommt nicht. Er bleibt absichtlich. Das ist schwer zu tragen, glaube ich, schwer zu glauben. Er bleibt absichtlich noch mal 2 Tage länger weg und sagt, das soll alles geschehen, damit Gott verherrlicht wird. In diesen Tagen ist Lazarus schon gestorben. Und die Schwestern haben schon den ganzen Trauerbetrieb in ihrem Haus. Die Beerdigung ist schon vorbei. Wir kennen das aus dem Orient. Wenn wir im Orient unterwegs sind, dann gibt es die sogenannte Bika. Das heißt, alle müssen kommen und mit den Trauernden trauern und weinen. Ein Gästebetrieb, der nur mit viel Hilfe überhaupt bewältigt werden kann, weil wirklich jeder im Dorf oder im Ort kommt und sich hinsetzt und weint und dann was zu essen und zu trinken bekommt. Trauer rund um die Uhr. Warum lässt Jesus das zu? Das fragt sich Martha, als sie ihn dann sieht. Wir denken nicht gerne an den Tod, obwohl ich glaube, dass Corona uns da einen Dienst erwiesen hat, dass es näher rückt. Auch an die, die gesund sind. Denn man weiß ja gar nicht, wen es erwischt und wann es einen erwischt. Und es erwischt Junge und Alte und es erwischt Gesunde und Kranke. Und man merkt plötzlich, die Frage nach dem Tod kommt mir ganz nah. Wie geht es weiter? Was passiert da eigentlich? Meine Oma, mit der habe ich ein Zimmer geteilt als Kind. Wir hatten nicht viel Geld und meine Oma und ich hatten jeder ein Bett und dazwischen konnte man gerade noch so laufen. Die las jeden Morgen und Abend ihre Bibel und betete für alle Leute, die sie kannte und die ihr am Herzen lagen. Das habe ich als Kind schon mitbekommen. Das war für mich gut, weil da blieb das Licht an und ich konnte noch heimlich lesen, ohne dass das jemand mitkriegt. Also ich musste nicht unter der Bettdecke lesen, sondern das Licht meiner Oma hat mich auch so erleuchtet, dass ich dann noch lesen konnte. Die holte jeden toten Sonntag eine Liste aus dem Schrank, wo alle Menschen drauf vermerkt waren, denen sie ihre Todesanzeige schicken will. Und alle Menschen, die gestorben waren, strich sie an diesem Tag durch. Das war so ein trauriger Tag für mich als Kind. Ich hatte immer Angst vor diesem Tag. Wenn die Oma dann die Liste holte, dann bin ich abgehauen, weil ich das kaum ertragen konnte, diese Trauer nochmal, wenn sie dann jedem nochmal so ein Stückchen nachweinte. Klar, wenn man über 80 ist, dann sterben die Leute um einen herum, die Verwandten sind nicht mehr so da, einer nach dem anderen geht. Und das hat sie dann vorbereitet, die Adressen geändert, damit wir, wenn sie stirbt, alles parat haben. Ihre Beerdigung war geplant, die Lieder ausgesucht, die Liste war fertig. Also wir hatten es einfach, als sie dann zu Jesus gegangen ist und konnten damit gut umgehen. Aber diesen Moment, wo meine Oma die Liste rausholte und diese Traurigkeit nochmal erlebte, den habe ich erstmal als bedrohlich empfunden als Kind. Heute finde ich das eine super Idee. Ich habe es noch nicht ganz umgesetzt, aber ich hoffe, dass ich es irgendwann mal schaffe. Ich glaube, auch die Liste wäre sehr lang und das wäre dann schwierig. Und im Moment muss man ja auch noch nicht so viele durchstreichen. Der Tod bringt Trennung, bringt Verlust, bringt diese unsagbare Traurigkeit, wenn man einen geliebten Menschen verliert, die man gar nicht bewältigen kann aus eigener Kraft, die überwältigend ist. Der Tod ist eigentlich uns allen vorgeschrieben. Als ich schwer an Krebs erkrankt war und ich wusste, ob ich das überlebe, da war das für mich immer so ein Gedanke, ja, jetzt sind alle gesund, aber diesen Weg muss jeder irgendwann gehen durch den Tod. Jeder. Da ist keiner ausgenommen. Gott will das Leben und deswegen hat er einen Weg geschaffen durch den Tod hindurch in das ewige Leben, in das nicht mehr getrennt sein von Gott. Ihn sehen zu können von Angesicht zu Angesicht. Bei ihm zu sein und zu bleiben in alle Ewigkeit. Das ist eine wunderbare Perspektive, mit der man gut leben und vielleicht auch gut sterben kann. Zu wissen, ich gehe in etwas anderes, ich gehe in etwas Neues, Unbekanntes hinein, aber ich gehe in das Leben hinein. Gott ist das Leben und er will das Leben. Und er schafft einen Weg durch den Tod hindurch in das Leben. Mein erster Punkt zu der Geschichte jetzt mit Maria, Martha und Lazarus. Ein einmaliges, wunderbares Wunder. Jesus weiß, dass es um die Verherrlichung Gottes geht. Er hat das Vertrauen, dass Gott ihm die Kraft gibt, dass er selbst die Kraft hat, den Lazarus von den Toten aufzuerwecken. Die Jünger sind erst vorsichtig mitzugehen nach Bethanien und der Thomas, der uns ja immer als der zweifelnde Thomas so bekannt ist, der nach der Auferstehung sagt, ich kann das erst glauben, wenn ich meine Hände in deine Wunden lege, der ist ganz mutig und sagt, wir gehen jetzt mit Jesus und wenn wir da sterben müssen, ist es auch egal. Denn zuvor hatten die Leute in dieser Gegend, wo Maria, Martha und Lazarus lebten, versucht, Jesus zu steinigen. Und die Gefahr war groß, dass sie es wieder versuchen würden, Jesus zu töten. Dennoch geht Jesus mit den Jüngern zu Maria und Martha. Martha kommt ihm entgegen und macht ihm diesen Vorwurf, den wir, glaube ich, alle kennen. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das alles nicht passiert. Wo warst du, Gott? Warum hast du das zugelassen? Ich glaube, diese Frage kennen wir alle und die stellt sich uns auch, wenn ein geliebter Mensch von uns geht. Warum? Warum jetzt? Warum so plötzlich? Warum so schnell? Warum auf diese Weise? Warum passiert das mir? Martha stellt diese Frage ganz offen. Und Jesus begegnet ihr und sagt, da sagte Jesus zu ihr, ich selbst bin die Auferstehung und auch das Leben. Jeder Mensch, der mir sein Vertrauen schenkt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und jeder, der im Vertrauen auf mich lebt, wird überhaupt nicht sterben, bis in alle Ewigkeit. Glaubst du das? Das ist die Frage aller Fragen. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, verändert das dein Leben und dein Sterben. Wenn du das nicht glaubst, verändert das auch dein Leben und dein Sterben, weil du eine andere Perspektive auf Leben und Sterben hast. Martha erkennt in dem Moment, dass Jesus der Messias ist, der Gesalbte Gottes, der Gesandte Gottes, der Retter. Trotzdem quält sie diese Vorwurfsfrage, warum? Warum hast du das zugelassen? Warum bist du nicht eher gekommen? Es ist schwer auszuhalten, wenn Gott anders entscheidet, als wir es uns wünschen. Wenn Gottes Wege nicht so sind, wie wir sie gerne gehabt hätten. Dass der Tod zum Leben dazugehört, das wissen wir alle. Aber wenn er dann kommt, dann sind wir entsetzt, dann sind wir überrascht, dann sind wir überfordert, weil wir uns im Leben so selten und so ungerne mit dem Tod beschäftigen. Manche unter uns hier sind Ärzte oder Krankenschwestern, Krankenpfleger, die wissen, dass man mit dem Tod lebt und dass der auch eine Realität ist, die immer wieder ins Leben hineingreift und Menschen herausreißt. Aber für viele andere Sterbliche ist es erstmal ganz weit weg. Hier geschieht ein einmaliges Wunder. Lazarus ist schon lange im Grab. Er ist schon lange tot. Und eigentlich fängt er schon an zu stinken. Eigentlich im Orient, in der Hitze, werden die Menschen am selben Tag beerdigt, weil das sonst echt schwierig wird, die Leiche überhaupt so lange in Umgebung von Menschen zu halten, ohne dass es für alle äußerst unangenehm wird. Wir waren mal im Nordsudan unterwegs, wir wollten einen Besuch machen bei einer befreundeten Familie in einem kleinen Dorf, sind da hingelaufen und auf einmal hörten wir ein Geschrei, ein herzzerreißendes Geschrei. Die Menschen kamen so von rechts, haben uns dann in so eine Hausnische reingestellt, die kamen und schrien, vorneweg liefen die Männer mit dem Sarg, also kein Sarg, wie wir ihn kennen, sondern in Tücher gewickelten Leichnam. Und hinterher liefen die Frauen und schrien und rissen sich die Haare aus und waren wirklich außer sich. Ich kannte weder den Gestorbenen noch die Familie noch die Trauernden und ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil das so nahegehend war, so herzzerreißend, so ehrlich, so echt, dass man sich dem gar nicht entziehen konnte. Ich finde unsere Trauerrituale schrecklich. Die Leute betäuben sich teilweise, damit sie am Grab stramm stehen können und den Verlust nicht zeigen und nicht weinen, weil sie nicht schwach da sein stehen wollen. Statt das herauszuschreien, was man im Orient darf, und zu sagen, ja, das ist ein ganz schrecklicher Verlust. Und das ist mein zweiter Punkt. Jesus weint. Jesus weint, als er sieht, dass Lazarus da im Grab ist. Und er weint, als er sieht, wie die Menschen schreien und leiden, weil dieser Verlust so groß ist. Gerade auch für Martha und Maria, die wahrscheinlich durch ihn auch einen gewissen Status in der Gesellschaft hatten, als Bruder, als Mann im Haus. Vielleicht auch der Versorger, das wissen wir nicht. Wie soll es weitergehen? Jesus weint, obwohl er weiß, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Und das ist für mich eine Änderung im Denken über Trauer. Wir dürfen trauern, wenn ein Mensch stirbt. Wir sollen sogar trauern. Gott hat uns die Tränen gegeben, damit wir weinen können, damit die Seele einen Erlass, einen Auslass hat, damit man wirklich sagen kann, ich kann das Gott hinlegen, ich kann das herausschreien, ich kann das Gott sagen, was mich beschäftigt, was mir wehtut. Lasst uns doch Menschen helfen, die trauern, ihre Trauer auch auszudrücken und jeder trauert anders. Jesus weint hier, weil die Menschen weinen und weil er die Not sieht um sich herum und weil er sieht, der Tod ist wirklich der Feind des Lebens, der Feind des Menschen. Der Tod ist Zerstörung, aber das Leben geht weiter durch Jesus. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, auch wenn er diese Grenze zwischen Leben und Tod durchschreiten muss. Und das Gute ist ja, weil Jesus in uns lebt, wird er mit uns durch den Tod gehen. Das war für mich damals ein ganz großer Trost, als ich nicht wusste, ob ich am nächsten Morgen nochmal aufwache, zu wissen, die Menschen bleiben alle zurück, können diesen Weg nicht mit mir gehen. Aber Jesus geht auch diesen Weg mit mir, durch den Tod hindurch in das ewige Leben. Und da werde ich erwartet, da werde ich begrüßt, da ist Jesus, dann ist alles gut. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Jeder, der mir sein Vertrauen schenkt, und das ist eine Sache, die schon diesseits des Todes geschieht. Ich kann heute Jesus vertrauen, weil ich natürlich auch so einen Bericht vor mir habe, in dem klar wird, Jesus hat den Lazarus aus den Toten herausgerufen und er ist wieder ganz lebendig geworden. Und weil ich heute auch weiß, dass Jesus selber auferstanden ist, was ja sehr gut auch belegbar ist, auch in außerbiblischen Quellen erwähnt wird, die Auferstehung von Jesus. Das ist also nicht ein Wunschdenken, sondern eine Tatsache. Da gibt es viel Informationen zu, könnt ihr mal im Internet forschen, dass Jesus wirklich den Tod überwunden hat. Ich musste als Konfirmandin noch den Heidelberger Katechismus fast ganz auswendig lernen. Ich weiß nicht, wer so alt ist wie ich, hat das vielleicht auch gemusst. Und da Heidelberger Katechismus ist von Zacharias Ursinus zusammengefasst worden. Das war ein Schüler von Melanchthon und Calvin und hat so Glaubensgrundsätze aufgeschrieben. Und da heißt es in der ersten Frage, immer in Form von Frage und Antwort: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele beides im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus gehöre. Und dann geht's ein bisschen weiter und dann kommt nochmal, was ich jetzt lese. Darum macht er mich auch durch seinen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm fortan zu leben. Es geht um den Perspektivwechsel. Ja, der Tod ist eine grausame Realität. Und er wird jeden von uns, die wir jetzt hier sitzen oder die wir am Bildschirm sind, irgendwann erreichen. Unausweichlich. Wann, wissen wir nicht, und das ist auch gut so. Der einzige Trost im Leben und im Sterben ist, dass Jesus mich annimmt, dass ich zu ihm gehöre, und weil er durch die Grenze des Todes hindurchgegangen ist, darf ich, wenn ich mich an ihm festhalte, mit ihm durch diese Grenze hindurchgehen, in das ewige Leben. Und das macht mich willig und bereit, für ihn zu leben. Das ist die Hoffnung auf die Auferstehung, auf das ewige Leben, die Christen über die Jahrhunderte hinweg befreit hat davon, an diesem irdischen Leben festzuhalten, die deswegen den Märtyrertod auf sich nehmen konnten, die deswegen den Mut hatten, in Gebiete zu gehen, wo sie nicht wussten, ob sie das überleben, als Missionare zum Beispiel, die deswegen ihren Glauben nicht verleugnet haben, weil sie wussten, das Leben hier hat ein Ende, aber es geht ewig weiter mit Christus in der Ewigkeit. Und das ist mein dritter Punkt. Das ist die wichtigste Nachricht aller Zeiten, dass Jesus die Grenze des Todes durchbrochen hat, dass er allen, die ihm vertrauen, die an ihn glauben, ewiges Leben schenkt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus ist der Sieger. Wo Gott ist, wo Jesus ist, da ist Leben, da ist Freiheit, da ist Freude, da ist Entspanntheit, weil wir nicht alles in die paar Jahre hier hinein quetschen müssen. Nicht alles Glück der Erde kann uns so glücklich machen wie das Glück eines ewigen Lebens, das immer besser, immer weiter, immer anders wird. Ich möchte euch noch ein Bild mitgeben, was mir damals sehr geholfen hat, mir das überhaupt vorzustellen. Das habe ich auch an manchen Stellen schon erzählt, manche kennen das schon, aber verzeiht mir, wenn ich es nochmal erzähle. Das ist für mich immer eine Versinnbildlichung dessen, was geschieht, wenn Jesus uns das ewige Leben schenkt. Stellt euch vor, die kleine Jael ist heute zum ersten Mal hier, Jael Dorothee, gerade erst wie 2,5 Wochen alt, jetzt mit hier bei uns im Gottesdienst. Stellt euch vor, Johanna war letztens noch hier, schwanger, im Gottesdienst, mit dickem Bauch. Jael war schon da. Die lebte schon im Bauch der Mutter. Die war verbunden mit der Nabelschnur, mit dem Leben von Johanna. Hätte man Jael im Bauch der Mutter gefragt, hast du eine Mutter? Wahrscheinlich hätte sie gesagt, nö, ich habe hier keine, da gibt's das nicht. Mutter gibt's hier nicht in meiner Wirklichkeit. Aber sie konnte nur leben, weil Johanna lebt. Durch ihr Leben war das Leben des Babys möglich. Und so ist es mit uns im übertragenen Sinne und Gott. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, durch die Lebensschnur, durch den Glauben, durch den Heiligen Geist, dann leben wir in dieser Wirklichkeit, die ja manchmal sehr dunkel sein kann, so wie auch im Bauch der Mutter. Man ist zwar geborgen und wird rumgeschaukelt und hört die Stimme und kann schon einiges erleben und tun und boxen und treten, aber man ist noch nicht da, wo man eigentlich hingehört. Jael ist jetzt da und wird weiter wachsen und wird jetzt, wie manche denken, erst ins Leben starten. Für mich ist sie schon viel, viel früher gestartet ins Leben. als Gott ihr das Leben eingehaucht hat. Das ist ein Bild, was mir geholfen hat. Wenn ich durch den Glauben mit Jesus verbunden bin, jetzt schon in diesem Leben, in dieser Wirklichkeit, die für mich ein Ende haben wird. Ich meine, warum ist eine Geburt so schmerzhaft? Weil das Kind vielleicht gar nicht unbedingt raus will. Es verlässt ja alles, was es kennt und was es gewohnt ist und wo es versorgt ist und wo es sich sicher fühlt. Und trotzdem muss es da durch, auch durch diese Schmerzen, auch durch diese Qual der Geburt, durch die Enge, durch die Angst vielleicht auch, damit es dann im Leben ankommt. Das ist für mich ein Bild für Leben und Auferstehung. Ich bin mit Jesus jetzt schon verbunden. Sein Leben füllt mein Leben. Sein Leben ermöglicht mein Leben. Sein Leben schenkt mir das Leben. Das ewige Leben. Und wenn ich durch die Enge des Todes hindurchgehe und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Durch die Enge des Todes hindurch ist Jesus bei mir und wird mich am Ende mit Ehren annehmen. Mit großer Freude, so wie die Geburt eines Kindes große Freude auslöst. Alles andere ist vergessen. Das Kind ist da, es darf leben. So ist es, wenn wir durch den Tod hindurch bei Jesus ankommen. Und die Frage, die Jesus Martha stellt, ist die Frage, die ich auch dir jetzt stelle. Glaubst du das? Glaubst du das? Wenn du das glaubst, verändert es deine Perspektive auf dein Leben jetzt und hier und deine Perspektive auf Tod und Ewigkeit. Glauben heißt, ich vertraue. Und das kannst du einfach sagen, Jesus, ich vertraue dir im Leben und im Sterben. Das ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich nicht mehr mir selbst gehöre, sondern Jesus Christus, der selbst das Leben ist. Amen.